Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Hashtag Mut zur Wahrheit. Das will ich mal so am Anfang sagen, das ist nicht das Predigtthema. Hashtag Mut zur Wahrheit, weil ich glaube, dass wir so als Gemeindegründung das ganz doll brauchen. Und zwar in ganz vielen Bereichen. Das bezieht sich nicht allein auf mein Predigtthema oder so, sondern ganz allgemein. Wir brauchen das. Wir brauchen das auch in unserer Gesellschaft, weil wir oft nicht wirklich Mut haben, uns mit Dingen und auch miteinander auseinanderzusetzen. Und in der Vorbereitung dieser Predigt hat mich das irgendwie beschäftigt, weil mir viele Situationen durch den Kopf gehen dabei, wo mir das auffällt. Auch in unserer kleinen Gemeindegründung, wir sind noch gar nicht lange miteinander unterwegs, aber wir sind ja dabei, uns kennenzulernen, wir sind dabei, herauszufinden, wie die Wege sind, die Gott mit uns geht und gehen will, wie wir sein sollen und werden sollen. Und natürlich sind wir dann auch erst dabei, herauszufinden, wie wir uns miteinander auseinandersetzen. Und das ist einfach extrem wichtig, dass wir das lernen. Und deswegen wollte ich das mal so als Vorrede sagen, Ende der Vorrede. Das Thema der Predigt heute hat Alex mir vorgegeben. Ich durfte mir das nicht aussuchen. Und wir sind immer noch in der Apostelgeschichte, 2,42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, und das ist schon der ganze Predigttext, aber ich erlaube mir, zwei ganze Verse zu lesen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und nochmal aus der Hoffnung für alle Übersetzung, bisschen verständlicher. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Kurzer Blick auf den Kontext, auf die Kultur. Wie war das damals? Im jüdischen Kontext war die gemeinsame Mahlzeit ein Ausdruck von Gemeinschaft. Ja, es war Tischgemeinschaft, zu der man sich traf. Und das lief ein bisschen anders als oftmals bei uns heute. Man saß an einem großen Tisch und man teilte sein Essen oder der Gastgeber gab das Essen aus. Und dann war das so gang und gäbe, vor allen Dingen auch in der frühchristlichen Kirche sehen wir das, dass dann Menschen ganz lange am Tisch saßen und beim Essen sich austauschten über ihr geistliches Leben, über das Wort Gottes. Sich erzählten von dem, was sie erlebt hatten mit Gott, was sie von Jesus wussten, aber auch ins Gespräch kamen über Themen und sich über Themen auseinandersetzen. Mir persönlich liegt das sehr nah, weil ich rede gerne mit Leuten und ich esse gerne. Ich finde es einfach eine extrem sympathische Kombination. Also Gott ist mir sowieso sympathisch, aber dieser Punkt macht ihn mir noch sympathischer, dass das irgendwie so ein Stück der Kultur ist, die von Gott selbst auch ausgeht. Wissen wir ja, dass es auch in der Ewigkeit so sein wird, deswegen bin ich mir sicher. Genau. Die frühchristliche Kirche, kann man aber auch feststellen, legte insgesamt ein größeres Gewicht auf den gemeinsamen Gottesdienst und auch das gemeinsame Schriftstudium, als wir das heute tun im Allgemeinen. In unseren Gemeinden, wenn man das so anschaut. Und dabei geht es nicht um das persönliche Bibellesen, ja, also was wir heute so stille Zeit nennen. Es geht nicht um dieses autodidaktische Vorgehen. Ich erarbeite mir selber mein Wissen oder ich bilde mir selber meine Meinung oder so, sondern es meint ein Gelehrtwerden in der Lehre Jesu. Und wir können in der Kirchengeschichte viel davon lesen oder immer wieder davon lesen, das am Anfang so, das erwuchs ja aus dem biblischen Kontext, die Leute sich erstmal täglich getroffen haben. Sie haben sich beim Tempel, im Tempel gesehen, beim Beten oder auch zusammen dort gebetet. Aber vor allen Dingen haben sie sich in Privathäusern getroffen und dann ihre Gottesdienste verbunden mit Essen, mit Tischgemeinschaft. Und man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass man zusammen gegessen hat, im Rahmen des Essens dann auch das Abendmahl gefeiert hat und auch gemeinsam Loblieder gesungen hat und gebetet hat miteinander. Und es gab aber auch Zeiten, die für Gottesdienst im eigentlichen Sinne vorbehalten waren und wo dann man sich traf zu etwas, was in der Form gar nicht so unähnlich ist dem, was wir heute auch als Gottesdienst feiern. Und es begann ja im jüdischen Kontext und das Evangelium wanderte ja weiter, auch in andere Kulturen, und es brach dann so hinein in die hellenistische, in die griechische Kultur. Und Dinge haben sich da drin auch verändert, aber die wesentlichen Elemente, das war den Aposteln sehr wichtig, blieben da drin erhalten. Die Apostelgeschichte. Wir lesen ja diese Berichterstattung in der Apostelgeschichte des Lukas. Und die Apostelgeschichte insgesamt, kann man sicherlich am treffendsten sagen, ist die Geschichte einer Bewegung. Nämlich wie das Evangelium von Jerusalem bis nach Rom kam. Wenn man diesen Titel anschaut, die Apostelgeschichte, dann muss man eigentlich feststellen, es ist ein Titel, der nur mäßig passt. Denn eigentlich ist die Apostelgeschichte gar nicht die Geschichte der Apostel. Die allermeisten von den Aposteln kommen gar nicht mit drin vor. Und es werden uns alle möglichen Einzelheiten, wie der Übergang war, dass die Leiterschaft der Gemeinde in Jerusalem schon nach kurzer Zeit in die Hände von jemandem kam, der nicht zu diesen Aposteln, die mit Jesus unterwegs waren, zählten. All solche Sachen werden uns gar nicht genauer berichtet. Ja, da kommt man dann zu der Feststellung, das war so. Und wo die ganzen anderen Apostel geblieben sind, das wissen wir nicht. Also das wissen wir höchstens aus der Kirchengeschichte, aber nicht aus der Apostelgeschichte. Es sind eigentlich nur Petrus und Paulus, die mehr vorkommen. Und manche sagen dann, eigentlich müsste man das Buch besser nennen, die großen Taten des Heiligen Geistes, die er durch alle möglichen verschiedenen Menschen und Gemeinden und so weiter getan hat. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall die Geschichte einer Bewegung. Und die Apostelgeschichte von Lukas, das war ein Arzt, der die aufgeschrieben hat, ist nicht in erster Linie ein historischer Bericht. Das ist es sehr wohl. Es ist ein sehr genauer und richtiger historischer Bericht, aber das ist nicht das erste Ziel, das Lukas damit verfolgte, als er die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat. Und es ist auch nicht in erster Linie eine normative Erzählung. Das heißt, normativ bedeutet, es gibt vor, wie die Norm ist. Wenn wir daraus also das für uns ableiten, würden wir sagen, wenn wir die Apostelgeschichte normativ verstehen, bedeutet das, eine Gemeinde, egal zu welcher Zeit, egal in welcher Kultur, egal in welchen Umständen, muss genau so sein, dann ist sie richtig. Ja? Also ist das Vorbild sozusagen für alles. Auch das ist die Apostelgeschichte in einem gewissen Sinne, aber auch das war nicht das Ziel, was Lukas hatte. Denn sowohl für historischen Bericht wie auch eine normative Erzählung daraus zu machen, hätte er mit vielen Details sehr viel genauer sein müssen. Er hätte uns erzählen müssen, wie die Struktur der Gemeinde war, wie das zu der Ältestenwahl kam, was mit den ganzen anderen Gemeinden war, ob die einen einzelnen Pastor eingestellt haben oder all solche Sachen. Und alle diese Fragen, die werden uns in der Apostelgeschichte gar nicht beantwortet. Ja, es sind so Spots, hier erfahren wir was und da erfahren wir was. Wir sehen, es geht um etwas anderes, nämlich Lukas beschreibt uns, wie die Ausbreitung des Evangeliums funktionierte, in der Kraft des Heiligen Geistes und wie das Evangelium, angefangen von Jerusalem, entsprechend dem Auftrag von Jesus, in die Welt vordrang, in die Welt der Heiden auch und am Schluss bis nach Rom kam. Das ist dieser Teil, der in der Apostelgeschichte vorkommt. Es ist die Schilderung einer Bewegung. Und ich zitiere mal etwas von zwei Theologen aus der amerikanischen Pfingstbewegung, von dem man wirklich sehr viel lernen kann, die sagen, es geht darum, dass diese siegreiche, freudige und vorwärtsstrebende Ausbreitung des Evangeliums, die durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich wurde und Menschenleben und ganze Städte veränderte, uns zeigen soll, was Gott auch für die zukünftige Gemeinde beabsichtigt. Nichts kann sie aufhalten, Widerstände und so weiter. dass die Gemeinde heute so sein soll wie die Gemeinde damals, allerdings in einem umfassenderen Sinne, nicht durch die Nachahmung eines spezifischen Modells. Damit kämpfen wir ja heute auch immer wieder in den Gemeinden und dann, mit welchem System und Modell arbeiten wir, welches Gemeindewachstumsprinzip wollen wir anwenden und so weiter. Darum geht es gerade nicht, aber es geht darum, was der Heilige Geist dynamisch durch die Gemeinde in dieser Welt tun kann und tun will. Okay, das war die Einleitung. Es geht um die Lehre der Apostel. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Wir sehen in der Apostelgeschichte und in diversen anderen Teilen des Neuen Testamentes, dass es vier Schritte gibt, die in die Gemeinde hineinführen. Umkehr und Glaube, Taufe und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann gibt es aber auch vier Säulen, auf die die Gemeinde damals sich aufgebaut hat. Und das würde ich auf jeden Fall normativ verstehen. Ja? Das ist das, worauf die Gemeinde auch heute aufgebaut sein soll. Das war Lehre, also die Lehre der Apostel. Das war das Gebet, das gemeinsame Gebet ist damit gemeint. Das war die Gemeinschaft und das gemeinsame Brotbrechen, das Abendmahlfeiern. Und ich möchte mit euch diesen Begriff der Lehre näher anschauen. Mich nicht so sehr auf die Apostel konzentrieren, also über Apostel zu reden, ist auch ein sehr interessantes Thema, aber das sprengt den Rahmen, wenn wir nicht noch übermorgen Abend hier sitzen wollen. Und deswegen werde ich einige Sachen nur ganz kurz anreißen. Also das Wort Apostel heißt ja übersetzt so etwas wie Gesandter oder Bote. Das ist jemand, der eine Mission hat und in dieser Mission unterwegs ist. Man könnte auch sagen, eine Person mit einem spezifischen Auftrag, etwas zu überbringen. Das ist eigentlich genau die Definition, die man DPD oder DHL oder wie alle diese, die Deutsche Post, die ganzen Kurierdienste und so, wie man sie beschreiben könnte. Jemand hat den Auftrag, ganz ein definierter, spezifischer Auftrag, eine ganz bestimmte, spezifische, definierte Sendung an den Empfänger zu überbringen. Und da kann ich gehen und sagen, auch stattdessen, ich habe keine Lust, gehe ich jetzt Kaffee trinken. Passiert vielleicht manchmal, aber dann gibt es ein Problem. Er kann auch nicht sagen, welches von diesen vielen Paketen in meinem Wagen finde ich jetzt am schönsten für die Person, zu der ich jetzt gehe. Ja, nee, geht auch nicht. Es ist festgelegt. Es ist ein definierter Auftrag und eine ganz bestimmte Sendung gehört dazu, ein bestimmter Inhalt, der klar definiert ist. Die 12 Jünger werden ja auch Apostel genannt, schon von Jesus selbst, der hat das eingeführt. Und wenn im Neuen Testament, vor allen Dingen am Anfang der Berichterstattung, so in der Apostelgeschichte von den Aposteln geredet wird, dann sind am Anfang immer die 12 Apostel gemeint, die mit Jesus persönlich als Jünger unterwegs waren, die Augenzeugen seines Dienstes. Und dann wird Paulus noch dazu gerechnet, er rechnet sich selber zu und die anderen akzeptieren das als 13., weil er, obwohl Jesus schon nicht mehr körperlich anwesend war, doch eine leibhaftige, sagen wir in Anführungszeichen, eine leibhaftige Begegnung mit Jesus hatte. Und später wird der Begriff der Apostel, aber auch, also schon in der Apostelgeschichte beginnt das, erweitert gebraucht. Und er wird verwendet für alle Menschen, die von Jesus beauftragt werden zu gehen, also die Gesendete sind und sich tatsächlich auf den Weg machen. Also wer irgendwo sitzt, obwohl er eigentlich beauftragt ist, der zählt da nicht mit rein. Aber jemand, der beauftragt ist und der sich mit dieser Mission wirklich auf den Weg macht, wird auch als Gesendeter, als Apostel, als Botschafter des Evangeliums bezeichnet. Und der Vollständigkeit halber, wir finden dann den Begriff nochmal in einem weiteren Sinn gebraucht, etwas später, nämlich, dass es den Apostel auch als Amt gab. Ja, im Rahmen vom fünffältigen Dienst, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Apostel und so, da gibt es so eine Aufzählung. Und da bekommt es dann nochmal eine spezifischere Bedeutung für ein bestimmtes Amt, das Menschen in der Gemeinde oder für Gemeinden innehatten. Aber in der Apostelgeschichte ist es überwiegend in diesem allgemeineren Sinn gebraucht. Die Menschen sind gesandt und sie sind unterwegs mit einem Inhalt, mit einer Mission. Und dann gibt es da den Begriff Lehre, also die Lehre der Apostel, die Lehre. Und ich habe jetzt bei dieser Vorbereitung, ich habe echt auch nochmal richtig was Neues gelernt. Ich fand das sehr spannend. Ich habe, weil ich am Anfang überhaupt gar nicht wusste, in was für eine Richtung diese Predigt jetzt eigentlich gehen soll, habe ich mich an den griechischen Text rangesetzt und da ein bisschen intensiver mitgearbeitet und mir das angeguckt, was da steht. Und bin zu ganz interessanten Feststellungen gekommen. Also die Lehre der Apostel, das Wort, was für Lehre steht, heißt Didache im Griechischen und ist nicht dasselbe Wort, das meistens für Lehre gebraucht wird. Didache kommt im Neuen Testament insgesamt 30 Mal vor und mehrere hundert Male kommt aber ein anderes Wort vor, was für Lehre gebraucht wird, Didaskalia. Und dieses Wort ist, ja, das meint so Lehren im allgemeinen Sinne. Alles Mögliche können wir lehren, wir können unterrichten in der Schule, wir können einfach alles Mögliche lehren. Aber wenn das Wort Didache gebraucht wird, dann beschreibt es oder legt es damit fest, mit dieser Wortwahl, dass gemeint ist, dass nicht irgendetwas gelehrt wurde, sondern etwas, was ganz klar umrissen eine bestimmte Lehre war. Das konnte alles Mögliche sein. Da gab es die Lehre der Pharisäer, die Jesus total verurteilt hat. Aber dann sagt er, hütet euch vor der Lehre. Da steht auch Didache drin. Er hütet euch vor der Lehre. Das meint ein ganz bestimmtes Lehrwerk sozusagen, vor dem wir uns hüten sollen, weil das nicht gut ist. Das umfasste also ein bestimmtes Gedankengut. Und hier, wenn wir lesen, sie verharrten in der Lehre der Apostel, sie blieben da drin, sie ließen sich beständig von den Aposteln unterrichten, lehren, dann meint es ein bestimmtes, klar umrissenes Lehrwerk, was das enthielt. Das war nicht irgendetwas, sondern es war etwas Bestimmtes. Und dann kommt natürlich die spannende Frage auf, was ist denn die Lehre der Apostel? Ja, was meint es denn eigentlich genau? In Apostelgeschichte 17 lesen wir, da ist Paulus unterwegs und wartet gerade auf seine Mitarbeiter und ist alleine und kommt da mit anderen Philosophen ins Gespräch. Und dann heißt es da, sie ergriffen Paulus, sie führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest. Diese neue Lehre, die Didache. Also sie haben ganz schnell erfasst, Paulus philosophierte nicht nur irgendwas mit, alle hatten irgendwas Kluges zu sagen, sagt uns Apostelgeschichte 17, diesen ganz netten Ausdruck. Man verbrachte die Zeit mit nichts anderem, als irgendwas Neues zu sagen oder zu hören. Jeder redete mit, hier eine Philosophie und da eine Philosophie, ich habe auch noch einen weisen Gedanken. Aber sie hören Paulus, als er anfängt zu reden, und sie merken, das ist nicht irgendein Kommentar, der sich an irgendeine Philosophie anschließt, sondern das ist eine bestimmte und auch, ich sage, deswegen mache ich diese Handbewegung, eine klar abgegrenzte Lehre, von der Paulus spricht. Das ist etwas anderes. Die Antwort ist eigentlich total einfach. Was lehrten die Apostel und auch warum lehrten sie? Die Lehre der Apostel ist eigentlich nichts anderes als das Überliefern der Lehre Jesu. Und unterscheidet sich, wie eben schon gesagt, von dem allgemeinen Lehrbegriff über irgendetwas zu reden. Es ging darum, dass die Augenzeugen den dazugekommenen Gläubigen ganz genau und so getreu wie möglich erzählten, erklärten, überlieferten, überbrachten, was Jesus gelehrt hatte, wie er gelebt hatte, was er getan hatte, wer er war, wie er gelehrt hatte, was er wollte, was er dachte. Also, wir müssen uns in diese Situation reinversetzen. Jesus war gerade in den Himmel gefahren. Es war gerade alles erst vorbei. Der Riesentumult in Jerusalem, Jesus war gekreuzigt worden. Die Hoffnungen der Jünger waren total zerstört. Plötzlich steht Jesus wieder auf. Die Jünger sind total verwirrt. Sie kommen gar nicht hinterher bei all dem, was passiert. Ein Wechselbad der Gefühle. Und dann 40 Tage lang unterrichtet Jesus sie nochmal, die Didache, sehr intensiv in allem, was das Reich Gottes betrifft und was jetzt auf sie zukommt, wenn der Heilige Geist kommt und das mit ihnen jetzt weitermacht. Und sie sind immer noch in diesem Wechselbad der Gefühle und während sie mitten, sozusagen gefühlt mitten in dieser Diskussion mit Jesus, wie das Ganze jetzt vonstatten gehen soll, wird Jesus plötzlich hochgehoben. Ja, es ist ein futuristischer Moment. Und bevor sie erfassen, was passiert, dass der da oben schwebt, kommt eine Wolke dazwischen und sie sehen nichts mehr. Und weg ist er. Alle Fragen, die noch offen waren, hallo? Ich bin im Moment bei Jesus und sie stehen da und starren gen Himmel. 10 Tage später kommt der Heilige Geist und das Verständnis setzt schlagartig ein. Ja, sie verstehen plötzlich die Dinge, die Jesus ihnen vorher erklärt hat, die sie trotzdem nicht hatten verstehen können. So, und jetzt, nachdem der Heilige Geist fällt und sie wild anfangen zu predigen, was sie vorher nie getan haben, in totaler Vollmacht, bekehren sich tausende Menschen auf einmal. Stellt euch das mal vor. Wenn sich jetzt hier 3000 Leute hier in Altona bekehren würden, also nicht nur, dass wir nicht wüssten, wohin mit ihnen, dann müssen wir 65 reinpassen ohne Corona-Regeln, aber worum geht's? Und das war damals genau diese Situation auch. Plötzlich erkennen diese ganzen Leute, die sich bekehren, plötzlich erkennen sie, wer Jesus ist. Ja, wer er war, was sie nicht begriffen haben. Und jetzt erkennen sie das plötzlich. Das ist Gottes Sohn. Das ist der, der gekommen ist und der gestorben ist, um uns zu retten. Und dann, boah, ihr 12, weißt du was dabei? Du warst einer von diesen 12, die mit Jesus, die ihn ganz persönlich kennen. Also vielleicht habe ich ihn ja auch mal gesehen, als er da auf der Straße vorbeizog, aber da habe ich ihn ja noch ignoriert, weil ich ja nicht wusste, wer er war und so. Ich habe die Chance ja leider gar nicht genutzt, ihn kennenzulernen. Ja? Aber du bist ein Augenzeuge, du weißt was, erzähl mal. Wie war er denn so? Wie hat er denn geredet? Was denkt er denn über diese und jene Fragen? Du warst doch 3 Jahre mit ihm zusammen, jetzt erzähl mal. Und ich glaube, die Leute mussten gar nicht fragen, sondern die Jünger fingen von alleine an. Weil ihnen klar war, weil sie plötzlich begriffen, dass das eben ihre Sendung ist, die Mission, zu der Jesus sie losgeschickt hatte, dass sie genau das überliefern mussten. Wer Jesus ist, die Bedeutung dieser Person und alle Konsequenzen, die daraus folgen. Aber dann auch genau zu beschreiben, ja, was hat er denn gelehrt? Und plötzlich zu begreifen, wie wichtig das ist, dass sie wirklich total wortgetreu überliefern, was Jesus genau gesagt hat und wie diese Geschichten genau gelaufen sind. Was hat er zu dieser Frau gesagt? Geh hin und sündige hinfort nicht mehr, aber ich verurteile dich auch nicht. Weil sie plötzlich begreifen, das ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern es ist eine Aussage und Demonstration über die Gnade des Erretters. Und so weiter und so fort. Die Überlieferung von dem, wer Jesus ist, was er gelehrt hat, was er gesagt hat, wie er war, was er denkt, was sein Wille ist, worauf das Ganze hinausläuft und so weiter und so fort, bekam plötzlich eine irre Wichtigkeit. Und deswegen verwundert das auch nicht, das lesen wir ja immer so runter beim Abendmahl, das stimmt jetzt immer so. In 1. Korinther 11, 23 sagt Paulus, als er über das Abendmahl spricht, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. Kommt ein Doppelpunkt und dann erzählt er über das Abendmahl. Das ist halt exakt das, was die Lehre der Apostel meint. Ich habe etwas, ganz persönlich, ich habe etwas empfangen vom Herrn und das nehme ich jetzt und das überliefere ich euch. Genauso, hat der Herr es gesagt, genauso. Ich feile nochmal an meiner Wortwahl, dass ich mich in meiner Erinnerung nicht vergreife und täusche. Ich will es genauso überliefern, wie der Herr es gesagt hat. Wir müssen uns ja bewusst machen, zu der Zeit damals, seit der ersten Gemeinde, da im ersten Jahrhundert, da gab es das Neue Testament ja noch nicht. Die Leute konnten ja nicht irgendwie nachschlagen, sondern während dieser Zeit entstand das erst, wurden die Evangelien geschrieben, wurden die Briefe an die Gemeinden geschrieben und so weiter. Das heißt, die Leute hatten das nicht zur Verfügung. Die konnten nicht zu Hause sitzen und jetzt mal das Evangelium vergleichen mit einem anderen Evangelium und so. Sondern sie haben gehört und aus diesem, was sie gehört haben, haben sie sich sozusagen ernährt und haben sie ihr Verständnis genährt. Also die Lehre der Apostel hatte diese enorm wichtige Aufgabe, erst einmal überhaupt für die Gemeinde und für die einzelnen Gläubigen darin das Fundament zu legen. Mit dem dieser Information darüber, wer Jesus ist. Und sie taten das mit Vollmacht, weil das die Erkenntnis über die Person Jesu zu den Leuten brachte. Jesus hatte die Jünger schon zu seinen Lebzeiten als Apostel bezeichnet. Und er sagt dann, wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Er kündigt das ja die ganze Zeit schon an. Genau so, wie der Vater mich gesendet hat. Genau so sende ich euch. In Johannes 7, Vers 16 sagt Jesus, Meine Lehre ist nicht mein, also sie ist nicht von mir, ich habe sie nicht erfunden, sondern sie ist von dem, der mich gesendet hat. Der Anspruch ist, bei Jesus schon, die Lehre ist nicht menschlich. Nicht ich, der Mensch Jesus, hat sich das ausgedacht, sondern das, was ich lehre, ist von Gott. Und das ist ja eine, also die Inanspruchnahme göttlicher Autorität, aber, muss man ganz klar sehen, das war nicht nur bei Jesus so, das gilt auch für seine Nachfolger. Denn Jesus sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, mit einer Mission, mit einer Botschaft, so sende ich euch. Und Klammer auf, umso wichtiger ist es, dass wir auch exakt darauf achten, dass die Botschaft, die wir transportieren, tatsächlich die von Gott ist und nicht irgendwelche anderen Sachen enthält. Klammer zu. Johannes 17, 18 sagt Jesus in seinem Gebet, Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie, die Jünger, in die Welt gesandt. Also Sendung mit definiertem Auftrag, nämlich ein Bote zu sein, der einen ganz spezifischen Inhalt überbringt. Und dieser Inhalt ist das Evangelium, um es mal so ganz platt zu sagen. Es ist die gute Nachricht von Jesus Christus, nämlich, dass das Reich Gottes über die Herrschaft der Sünde gesiegt hat und dass Menschen einfach hineintreten können in dieses Reich Gottes. Und dann passiert etwas Faszinierendes. Nimmt ein Mensch diese Botschaft auf, dann tut diese Botschaft ihr Werk selber im Leben dieses Menschen. Ja, die Botschaft selbst ist Leben und sie schafft Leben in Menschen. Das ist was total Übernatürliches. Es ist so selbstverständlich geworden für unsere Ohren, dass wir das oft übersehen, leider. Ja, und oft an die Kraft gar nicht mehr so richtig glauben, die dieses Wort selber hat. Wir überbringen die Botschaft, wir müssen gar nichts machen. Wir können auch nicht was hervorbringen in dem Empfänger dieser Botschaft von Gott. Sondern was wir brauchen, ist Glaube daran, dass das Wort diese Kraft hat, das selber zu tun im Leben des Menschen, der es hört. Also, die Lehre der Apostel, wenn wir so auf die Anfänge gucken, hat folgende Ziele. Sie soll Menschen mit Jesus vertraut machen. Und das meint Menschen in die Begegnung mit ihm, mit dem lebendigen, mit dem jetzt lebendigen Jesus hineinzuführen, dass sie ihn erkennen oder auch mehr erkennen. Dass sie vertraut werden mit dem, wer Jesus ist und wie er ist, was er tut, was er denkt, was er will und so weiter. Und es hat das Ziel, dass die Gemeinde auf diese Schiene gesetzt wird, genau diesem Vorbild zu folgen. Dass wir genau das tun. Wir sind Apostel, wir sind Gesandte, Gesendete, Menschen mit einer Mission. Also wir sind dann die Gesandten, wenn wir diese Mission ergreifen und uns wirklich in Bewegung setzen. Und wir sollen genau auf dieser Schiene weiterfahren. Wie damals die Jünger sich haben auf diese Schiene setzen lassen, auf der vorher Jesus gefahren war. Und das Interessante dabei ist, dass die Menschen nicht als Einzelne sozusagen in die Lage versetzt und auf diese Schiene gesetzt wurden, sondern als ganze Gemeinde. Ja, die gesamte Gemeinde wurde gelehrt und sie wurde sozusagen an dieser Lehre von Jesus so geeicht, justiert, damit sie als ganze Gemeinde, als Gemeinschaft in diese Richtung fährt. Dann war das Ziel, ein ganz wichtiges Ziel, die Lehre unverändert zu bewahren. Es sollte nichts hinzugefügt und nichts weggenommen werden. Ja, es ging ja darum, dass die Augenzeugen ganz genau und ganz getreu überliefern und dass da nichts Falsches reinkommt, dass das Bild von Jesus richtig ist und seine Lehre und sein Wort richtig überliefert wird. Paulus nennt das dann die gesunde Lehre. Ja, das Wort kommt bei ihm ja sehr häufig vor. Ziel war, die Lehre auch vollständig weiterzugeben, sie den noch auch nachfolgenden Nachfolgern zu überliefern und damit die weitere Überlieferung sicherzustellen. Also die ersten Apostel haben überliefert, was Jesus vom Vater ihnen überliefert hatte. Die erste Gemeinde sollte nicht nur das hören, wissen und auf diesem Wissen sich ausruhen und das breitsitzen und dann verschwindet es da, sondern sie sollten selber durch diese Überlieferung zu Menschen werden, die wieder diese Überlieferung zu den Nächsten weiterbringen. ja, sodass die wieder imstande sind, als Gesandte loszugehen und das wieder den Nächsten weiter zu überliefern und die wieder den Nächsten weiter überliefern. Und dass es geklappt hat, sehen wir daran, dass wir heute hier sind. Aber ob es mit uns auch klappt, wird darüber entscheiden, ob auch übermorgen hier noch neue Gemeinden entstehen und neue Leute hier sind. Es ging also darum, und geht es natürlich auch heute noch in all diesen Punkten, Menschen zu Gesendeten zu machen, die sich als Botschafter verstehen und die das Evangelium weitertragen. Und da ist einfach extrem wichtig, deswegen immer so dieses getreu und sorgfältig und vollständig und unverändert und unverfälscht und so überliefert, dass man dabei auch nicht auf Abwege gerät. Denn wenn man anfängt, da Dinge hinzuzufügen oder wegzustreichen oder so, verliert das Wort seine Kraft. Und dann werden wir uns verfransen in irgendwelchen Umwegen und Abwegen und dann setzt sich das Ganze nicht fort. Vollmacht. Ich habe das eben schon zwei, drei Mal erwähnt. In Lukas 4, 32 heißt es über Jesus: Die Leute, sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Ich habe mich mal bewusst für die alte Übersetzung entschieden heute. Ich hatte erst alles aus Hoffnung für alle, aber ich hatte das Gefühl, das macht, das nimmt dem so ein bisschen die Deutlichkeit. Wenn Jesus gelehrt hat, dann waren das oft total einfache Sachen, die er gesagt hat. Es war nicht die Besonderheit seiner Worte, es war nicht ungebildet oder dumm oder so, wie er geredet hat, das meine ich gar nicht damit. Aber man konnte das nicht an den Worten festmachen oder auch nicht unbedingt so an der Erscheinung der Person oder so. Er hat geredet und dieses Wort hatte einfach eine Schlagkraft. Ja? Er sprach und es traf. Und die Leute waren wütend, wurden aggressiv. Ja, oder sie waren zutiefst berührt und haben ihr Herz aufgemacht. Es kann ja alle möglichen Reaktionen hervorbringen, aber dieses Wort, das verflog nicht einfach so. Da lag so eine Kraft drin, sie hat etwas verursacht in dem Zuhörer. Und das ist auch kein Wunder. Jesus erklärt uns das ja auch selbst, auch wieder mit ganz einfachen Worten, nämlich er selber ist das Wort in Person. Jesus ist das Leben in Person. Und deswegen ist jedes Wort, was er spricht, genau das. Es ist Leben. Und das Leben bringt etwas hervor. Und Paulus spricht in seinem ersten Brief an die Korinther auch davon. Er sagt: Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Und ein paar Verse später: Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Paulus war ein sehr gelehrter Mensch, der sehr viele sehr weise Worte gesagt hat, der rhetorisch und didaktisch gut war, ja, vor allen Dingen im Schriftlichen. Aber was er hier sagt, ist nicht, ich spreche nur dumm oder bei der Rede, über die ich jetzt gerade rede, habe ich nur dumm geredet oder sowas. Das ist überhaupt nicht die Aussage. Sondern er sagt, worauf es ankommt und worauf er vertraut. Es ist nicht die Frage, ob er etwas besonders intelligent ist oder besonders gebildet oder so. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt bei Gottes Wort ist, dass es Gottes Kraft beinhaltet. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass es tatsächlich Gottes Wort ist und dass es nicht irgendetwas anderes ist. Paulus redet das ja in Bezug auf seine Predigt, also im Zusammenhang mit dem Wort. Es wird, heißt immer wieder ja auch schon in unserem Predigttext, dass Gott viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel auch wirkte, im Zusammenhang mit ihrer Predigt und im Zusammenhang mit dem, wie die Gemeinde sich so zusammenfand. Es ist etwas, was das den Dienst eines Apostels auszeichnet. Und das kann man sowohl sagen für den Apostel, wie er so als Amt betitelt wird später, aber auch, ich glaube, in einem ganz allgemeinen Sinne. Wir sind ja alle gerufen zu gehen. Und auch zu erwarten, dass wenn wir das Wort Gottes predigen, dass Gott es durch Zeichen und Wunder bestätigt. Die Verheißung ist nicht, dass Zeichen und Wunder immer in unserem Leben da sein werden, vor allem wenn wir auch unseren Mund zulassen. Das steht nirgendwo. Wir tun manchmal so. Ja? Als wären Zeichen und Wunder das Ziel Und wenn dann Zeichen und Wunder irgendwie Menschen aufmerksam gemacht haben, dann können wir vielleicht mal so ein kleines Wort daher piepsen, was wir uns sonst nicht trauen zu sagen oder so. Das steht dann nirgendwo in der Bibel. Weil das heißt, denen, die das Wort predigen, die das Evangelium predigen, die Dachrinnen, diese Lehre von Jesus predigen, denen werden die Zeichen folgen. Und dann alles Mögliche an Kraft erweisen. Und das wird in jeder Situation unterschiedlich sein, das haben wir auch nicht in der Hand, also glücklicherweise ist das in der Hand des Heiligen Geistes. Aber der entscheidende Punkt bei der Predigt ist nicht, wie die Zeichen aussehen, sondern dass das Wort Kraft hat. Und wenn Zeichen das begleiten, dann deswegen, damit das Wort Kraft hat. Aber das Hauptding ist nicht in den äußerlich sichtbaren Zeichen, die rundherum sind, sondern ist in dieser Kraft des Wortes. Ja, das Ganze nützt nichts, wir können jemanden heilen, aber wenn er Jesus nicht erkennt und nicht bereit ist, sein Leben Jesus zu übergeben und sich Jesus zu unterwerfen, in das Reich Gottes hineinzukommen, sich hineinretten zu lassen, dann hat er zwar ein paar schöne Jahre noch hier auf der Erde, aber das Ziel der Mission ist nicht erfüllt. So sehr wir das die Gesundheit den Menschen gönnen. Das ist jetzt sehr plakativ gesagt, aber denke, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen, der entscheidende Punkt ist, dass das Wort, was wir sprechen, Kraft hat. Aber ob es Kraft hat, hängt hauptsächlich daran, welches Wort wir sprechen. Und das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Weil wir haben oft das Gefühl, ja, das Evangelium klingt so altmodisch. Ja, wir müssen das jetzt irgendwie so ein bisschen besser einwickeln. Ja, weißt du, so, das heute ist psychologisch und philosophisch und gesellschaftlich. Und ja, auch der Herr mag keinen Krieg und jetzt und so. Und dann eiern wir da so rum und 35 Mal im Kreis. Und so vielen Christen fällt es schwer, einfach zurückzukommen zum Evangelium. Manchmal kennen sie es gar nicht gut genug, traurigerweise. Aber dann auch mit Mut dieses Evangelium, mit Glauben, dieses Evangelium auszusprechen. Mit dem Glauben daran, dass die Kraft in diesem Wort, die Dachre, in diesem Wort liegt. Und dann wird auch Kraft das begleiten. Gottes Kraft wird in seinem Wort von alleine wirksam. Ich will das nochmal betonen. Und auch im Kontext mit Gemeindepredigt und so weiter, Leute sagen manchmal oder auch häufig nach Predigten, ja, lieber Herr Prediger oder liebe Frau Pastorin, was weiß ich, so, vielen Dank für Ihre Predigt, da habe ich doch was mitnehmen können für meinen Alltag. Und dann werde ich mal darüber nachdenken, irgendwann am Dienstag oder so. Ich karikiere das ein bisschen. Also es ist nicht verkehrt, nimm die Sachen mit und denk drüber nach, also natürlich, beschäftige dich damit. Aber das ist nicht der Punkt bei der Predigt, worauf es ankommt. Es geht nicht darum, dass du das mitnimmst und dann das von allen Seiten anguckst und dann dich fragst, was davon gefällt mir und was nicht und was davon kann ich anwenden. Und dann weiß ich am Donnerstag aber nicht, falls ich irgendeinen guten Punkt gefunden habe, wie ich ihn dann anwende. Wie mache ich das denn? Wie setze ich das jetzt um? Das ist nicht der Sinn der Predigt, sondern der Sinn der Predigt ist, dass wir als Zuhörer unser Herz öffnen, dass wir Gott unsere Bereitwilligkeit erklären, dass er jetzt, während wir zuhören durch sein Wort, sein Werk selber tut in uns und die Dinge hervorbringt, die er hervorbringen will. Und genau diese Erwartung, die dürfen und sollen wir auch haben, wenn wir Menschen das Evangelium predigen. Denn es geht ja nicht um die Anhäufung von Wissen, sondern es geht um das Leben, was da drin ist. Und deswegen sagt Jesus auch, Matthäus 16,6, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und die Jünger haben dann erst ein kleines Problem, weil vorher war gerade die Brotvermehrung ein großes Wunder von Jesus und dann fragen sie sich, denken sie über den Teig nach und über die Brote und alles Mögliche. Und nein, jetzt haben sie wieder keine Brote mitgenommen und bla bla. Und es dauert ein bisschen, bis sie kapieren, worum es geht. Und dann aber verstehen sie, dass er das gar nicht meinte, sondern dass er versucht hatte zu sagen, dass sie sich vor dem Sauerteig der Brote, nämlich dem der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer hüten sollen. Warum? Das waren Gesetzeslehrer, Menschen, die das Gesetz lehrten. Und wie Jesus das selber formuliert, die Gesetze aufstellten, die das Wort Gottes gar nicht hatte, und dann, dass den Leuten predigten, verlangten, dass die Leute sich dran halten sollten, während sie sich selber aber gar nicht dran gehalten haben. Und alles zusammen, das war gar nicht Gottes Wille. Das war gar nicht Gottes Wort. Wir denken oft, Pharisäer, Sadduzäer, diese ganzen Schriftgelehrten, diese ganzen Frommen damals, naja, das hat mit uns nichts zu tun. Also wir sind ja auf jeden Fall nicht so. Möge es so sein. Das Problem war, die Botschaft der Pharisäer hatte keine Kraft. Sie hatte keine Kraft. Sie konnte Menschen nur in Verdammnis bringen und einengen und Lasten auflegen, aber sie hatte keine Kraft, Menschen freizusetzen. Also, die Frage ist, hat die Botschaft, die wir predigen, Kraft? Das ist der Maßstab. Das ist das, woran wir das sehen können, auf welcher Seite wir stehen. Die Botschaft in sich hat Kraft. Sie erlöst den Menschen und sie macht ihn dann zum Gesandten derselben Botschaft auch an andere. Ist das so in unserem Leben? Und die Frage ist, ob wir unser Herz willig dafür öffnen. Denn das war der Punkt, was die Pharisäer verweigert haben. Jeder dieser Pharisäer hätte da heraustreten und in das Reich Gottes hineintreten können und hätte einen immensen Schatz an Wissen mitgebracht, an Wissen und Erfahrung. Aber die allermeisten Pharisäer wollten das nicht. Sie hatten andere Ziele für sich persönlich, die mehr mit Macht und Ruf und Stellung zu tun hatten. Und sie haben ihr Herz nicht wirklich für die Lehre geöffnet. Und deswegen, das ist eine Frage. Das ist eine, ich stelle mehrere offene Fragen in dieser Predigt. Das ist eine offene Frage an uns auch. Ja, wir denken das Positive immer sehr schnell von uns. Und dann sind wir weg von dem Thema, ohne das richtig angeschaut zu haben. Ja, wie sieht das aus? Öffnen wir unser Herz willig für das Wort Gottes? In Römer 6, Vers 17, ich bombardiere euch heute mit Bibelstellen, sagt Paulus: Gott aber sei Dank, dass ihr früher Sklaven der Sünde wart, jetzt aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, die Dachi, dem ihr übergeben worden seid. Von Herzen gehorsam worden seid, dem Bild der Lehre. Das war der Moment, wo ich wieder zur Elberfelder Übersetzung zurückgeschaltet habe. Weil das ist in keiner anderen Übersetzung, kommt das so gut raus. Ja, da gibt es eine bestimmte Lehre, die etwas Bestimmtes hervorbringen will. Und die Frage ist, sind wir von Herzen, von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Leben, will ich mal sagen, dieser Lehre gegenüber offen und gehorsam? Oder sind wir selektiv? Das sind wir nämlich meistens, so sind wir geprägt in unserer Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir das lernen, und das muss man trainieren, Widerspenstigkeit in sich selbst wirklich wahrzunehmen, sie zu entdecken und sich von ihr zu trennen. Zu sagen, so, das lasse ich nicht zu. Ja? Wenn ich das Wort Gottes lese oder höre oder so, und ich merke, dass in mir was aufsteht, das werde ich nicht über mich herrschen lassen. Sondern diese Widerspenstigkeit, die nagel ich ins Kreuz. Die hat zu sterben. Und ich will mit einem willigen und mit einem offenen Herzen aufnehmen, was Gottes Wort sagt. Da beginnt Weisheit. Und da beginnt auch Kraft. Weil das ist der Punkt, ab dem das Wort Gottes in uns wirken kann. Und dann gibt es einen nächsten Schritt. Ein wichtiges Ziel, was zur Lehre der Apostel dazugehört. Ich lese aus 2. Johannes 9, also aus 2. Johannes, die Verse 9 bis 11. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Didache nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Grüßen meint jetzt nicht guten Tag, ne, so im Vorbeigehen, das ist damit nicht gemeint, sondern das gemeint ist damit, dass man jemanden mit reinnimmt und mit ihm zusammen weitergeht. Also mit ihm in Gemeinschaft lebt, mit ihm gemeinsam arbeitet und so weiter. Also es geht um eine Abgrenzung davon, wenn Menschen Lehre verändern, wenn Menschen zu dem, was diese Lehre Christi, die Dache, diese klar umrissene Lehre von Jesus erweitert oder davon abweicht, dem widerspricht und so weiter. gibt dann im Griechischen zwei verschiedene Begriffe, die verwendet werden. Da gibt es einmal hetero, didaskaleo, das meint ein abweichendes Lehren. Das bedeutete, dass man kleine Dinge verändert hat, man hat sich kulturell angepasst oder gesellschaftlich angepasst oder so. Oder man hat sie einfach erweitert, man hat etwas hinzugefügt. Ja, das hat zwar Jesus so nicht gelehrt, aber das ist ja bestimmt trotzdem nicht falsch. Weil das ist irgendwie ganz nett, das kann man ja trotzdem machen. So. Das widerspricht ihnen ja nicht offen und deswegen kann man das ja dazu packen. So in diese Richtung. Und dann gab es noch einen anderen Begriff, Pseudodidaskalos, das ist der Irrlehrer oder der falsche Lehrer, wurde über Leute gesagt, die in der Gemeinde waren, das waren auch Leute, die teilweise als Lehrer in Gemeinden tätig waren, und über die erging das Urteil, sie wurden so betitelt, es wurde gefunden, dass das, was sie lehren, wirklich Irrlehre ist, falsche Lehre ist. Und natürlich, es gab Leute, die haben gesagt, Jesus ist schon wieder gekommen. Jesus wird nie wiederkommen. Ach, Jesus war gar kein Mensch, der war die ganze Zeit ein Geistwesen. Ach, Jesus ist, der ist nur als Geistwesen auferstanden, das war keine leibliche Auferstehung. Ja, es gab da allen möglichen Schrott, schon damals, schon in den allerersten Jahren nach der Auferstehung. Und die Gemeinde musste sich davon abgrenzen. Aber Irrlehrer oder falsche Lehrer waren nicht nur Leute, die so offensichtlich falsche Sachen gesagt haben, wo man ganz klar, wenn man der Lehre Jesu treu blieb, ja, wo man ganz klar sagen konnte, das ist ja klar, dass es falsch ist, sondern es waren auch so Sachen, die schwerer durchschaubar waren. Ja, dann fing einer an und sagte, ja, der Herr hat mir gezeigt. Also das ist wichtig, dass wir die Festtage und die Feiertage so beachten und dass wir so bestimmte Dinge da zelebrieren und das ist erforderlich, das will der Herr. Und dann wurde plötzlich, kam da so wieder so ein Teil jüdische Gesetzlichkeit, vermischt teilweise noch mit einer heidnischen Religiosität. Also heute würde man das einfach Esoterik nennen, sage ich jetzt mal so. Das kam da so mit rein. Das war nicht, dass das Evangelium rausgeschmissen wurde, dem wurde auch nicht widersprochen. Das wurde so ergänzt mit irgendwelchen Sachen. Und wenn sich diese Dinge verfestigt haben, wenn man anfing, das auch so zu lehren, dass das richtig ist, dann kam jemand wie Paulus, Hashtag Mut zur Wahrheit, das ist Irrlehre. Ja? Und Paulus war rigoros, gesagt, das muss abgeschnitten werden. Das ist wie ein Geschwür. Ja, das sind alles paulinische Worte, die ich hier gebraucht habe. Wie ein Geschwür, was sich in der Gemeinde ausbreitet. Das stinkt, das eitert, das wuchert. Weil dann kommt der Nächste und fügt hier was an und der Nächste fügt hier was an und so. Und das Problem ist, es verwässert die Lehre, es verwässert die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit verwässert wird, wenn man zu sehr auf allen möglichen Rundumwegen unterwegs ist, was alles da sein kann, verliert die eigentliche Botschaft ihre Zentralität und sie verliert ihre Kraft. Und dann sprechen wir sie, vermischt mit allem anderen und es passiert nichts. Und es verändert das Leben von Menschen nicht, es bringt Menschen kein Leben und es macht Menschen auch nicht wieder zu Boden und Zeugen Jesu, wie es das eigentlich sein sollte. Ich habe darüber so ein bisschen nachgedacht und mich gefragt, wie uns das heute eigentlich geht als Gemeinde, also wie unser Empfinden da ist, ob uns das eigentlich betrifft. Also wir werden jetzt im Rahmen dieser Predigt keine Umfrage hier machen, aber ihr könnt das mal in eurem Inneren beantworten. Ob ihr eigentlich so, ich habe dieses Thema jetzt aus heiterem Himmel angestoßen, aber ob ihr eigentlich so das Empfinden in euch habt, boah, wir sind als Gemeinde heutzutage wirklich gefährdet von der Lehre. Und ich glaube, wir müssen da wirklich aufwachen. Ich glaube, wir sind noch nie gefährdeter gewesen als jetzt. Ich denke da manchmal auch nicht genügend drüber nach. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken. Es ist extrem wichtig, weil nämlich sonst die gesamte Kraft verloren geht, nach der wir uns eigentlich sehen. In Offenbarung 2, das habe ich jetzt nicht hier angeschrieben, wenn es euch interessiert, notiert euch die Stelle. In den Sendschreiben, die Jesus ausrichten lässt an Gemeinden, in Offenbarung 2, 14, 15 und 24, das sind die Sendschreiben an Pergamon und an Thyatira, da kritisiert Jesus die Duldung von Irrlehre bzw. von so Erweiterung von Lehre und er warnt wirklich mit drastischen Worten, dass sein Gericht darüber ergehen wird. Er ruft zur Buße auf. Und es ist mir wirklich eine Frage, wie gehen wir heute damit um? Wie gehen wir mit der Lehre der Apostel, also mit der Lehre von Jesus, mit diesem klar umrissenen Lehrbild, wie gehen wir damit um? Also die Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, mit der beginnt alles, sind wir selber diesem Bild der Lehre von Herzen gehorsam geworden? Und ist das etwas, was wir kultivieren in uns, trainieren? Denn das Wort Gottes wird uns an jedem Tag wieder neu auch in Frage stellen. Wenn wir das Wort Gottes lesen und uns immer nur bestätigt fühlen, Leute, ich sage euch, da stimmt was nicht, dann ist unser Herz nicht wirklich auf. Das zeigt schon von vornherein, dass wir selektiv lesen. Das Wort Gottes wird uns in Frage stellen. Und es wird auch so sein, dass wenn ihr einer Predigt zuhört, eurem Pastor oder so einer eingesetzten Predigerin oder wem auch immer, ja, das wird immer wieder so sein, dass einem richtig was aufstößt. Dass man sich vielleicht angegriffen fühlt, dass man sich auf eine unangenehme Weise hinterfragt fühlt oder so. Und Leute, das ist ein gutes Zeichen. Nicht in dem Sinne, dass der da vorne immer recht hat, ich komme da gleich nochmal drauf, sondern dass da noch eine Bewegung in uns ist. Ja, und weil das wird bedeuten, manchmal fühlen wir uns bestätigt und manchmal fühlen wir uns hinterfragt. Und das ist gut, weil da beginnt der Prozess erst, an dem wir dann hoffentlich weitergehen. Also sind wir dem Bild der Lehre, wie Paulus das sagt, von Herzen gehorsam geworden. Aber dann schließe ich eine zweite Frage an, nämlich erhalten wir diese, und ich nehme jetzt das ganz alte Wort, erhalten wir diese reine Lehre? Und halten wir auch unsere Lehre, unsere Lehrmeinung rein? Ganz altmodische Formulierung, aber ich finde keine bessere. Das ist, wenn wir uns vorstellen, das ist das Wasser des Lebens, was wir den Menschen weitergeben, und wenn da jemand Tinte reintröpfelt, ja, dann ist das nicht mehr reines Wasser. Und das möchten wir auch keinem mehr anbieten. Wisst ihr, heutzutage, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, Hashtag Mut zur Wahrheit, sage ich jetzt mir selbst, man kann sich sofort in die Nesseln setzen mit irgendwelchen Sachen, die man sagt. Also in dem Moment, wo man aufsteht und an irgendeiner Stelle sagt, Leute, da habe ich eine Frage dran, ob das die reine Lehre ist und ob das richtig ist, das zu machen, gibt es wirklich Widerstand. Und Widerstand ohne Auseinandersetzungsfähigkeit. Lass uns da mal ganz kurz drüber nachdenken. Von Holy Yoga, habt ihr vielleicht schon mal gehört, über Seminare, das ist jetzt kein Spaß, ernsthaft, Seminare, wo man lernt, wie man durch die Wände geht. Hat der Jesus auch gemacht. Bis hin zu, Prophetie wird aus dem Kaffeesatz gelesen. Ich möchte eine offene Frage stellen. Hätte Jesus das gemacht? Hätte Jesus Holy Yoga Kurse angeboten, weil man ihm darin besser begegnen kann als in seinem Wort oder als im Lukas? Hätte Jesus Seminare angeboten, dass die Jünger lernen, wie man durch Wände geht? Und so weiter. Ich frage mich das bei vielen. Und ich habe nicht die Antwort auf all das. Es gibt manche Sachen, da kann ich mit großer Klarheit und Überzeugung sagen, das ist nicht Gottes Wort. Ja? Und es ist gefährlich, in diese Richtung zu gehen. Das würde ich bei diesen genannten Sachen, allen drei genannten Sachen, würde ich das sagen. Aber es gibt auch viele Bereiche, da weiß ich das nicht sicher. Und vielleicht geht euch das manchmal auch so. Ja, dann gibt es hier so eine Welle und da so eine Welle. Und dann weiß man nicht so genau, da muss man sich erst erkundigen, war das jetzt im Rahmen der Gemeinde oder war das im Rahmen der Esoterik? Okay, aber das war im Rahmen der Gemeinde. Ja, okay. Und dann bleibt da so ein komisches Gefühl. Kennt ihr das? Oder da bleiben so ein paar Fragezeichen. Da weiß man nicht genau, ob das die Flamme des Heiligen Geistes ist oder ob das einfach so rote Emoji-Fragezeichen sind, die da auf den Köpfen der Leute sitzen. Seminare über Traumdeutung, ausufernde Soaking Sessions, wo nichts anderes drin ist, Lachwellen. Das sind mal so Sachen, wo ich nicht weiß. Ich zähle euch das mal auf. Ich weiß das manchmal nicht. Weil es sind manche Dinge, da ist das so schwer zu sagen, das ist falsch. Weil die richtigen Sachen da auch irgendwie drin sind. Aber vielleicht fällt es in diesem Bereich der Erweiterung. Es werden andere Sachen hinzugefügt und das Ganze wird dadurch total schwammig. Und dann ist das total schwer greifbar. Und manchmal werden wir das vielleicht auch nicht klären können. Manchmal kommen wir dann tatsächlich nicht zu einem Punkt oder wir kommen vielleicht auch zu unterschiedlichen Beurteilungen. Aber es geht hier auch nicht ums Recht haben. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das war auch nicht das Ziel der Apostel mit ihrer Lehre. Es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht um diesen Fakt, will ich nochmal sagen, dass in den Worten Jesu Leben ist. Und dass in all dem, was nicht den Worten Jesu entspricht, kein Leben ist. Und die Frage ist für uns oder an uns, die sich stellt, mit was wollen wir arbeiten? Und gleichzeitig, wenn wir diese Aussage von Jesus in den Sendschreiben anschauen, und wenn es euch interessiert, diese Fragestellung euch interessiert, will ich euch ermutigen, dass ihr das mal nachliest zu Hause, ja? Die Sendschreiben an Pergamon und Thyatira. Die Warnung und die Aussagen, die Jesus in diesen Selbstschreiben macht, die zeigen sehr klar, dass Jesus unsere Abgrenzung von allem erwartet, was seine Lehre erweitert. Da gibt es gar nichts anderes sozusagen. Kleiner Exkurs. Ich hoffe, ihr könnt noch zuhören. Wenn ja, dann zum Ende. Aber ich will noch einen kleinen Exkurs mit euch machen. Ich will noch eine Fragestellung mit euch teilen, von der ich glaube, dass sie ganz wichtig ist und uns auch betrifft. Nämlich die Frage, kann man der Lehre und damit auch der Abgrenzung, der Bewertung und so weiter, also kann man der Lehre des Leiters oder des Pastors einfach so vertrauen? Also, wenn ich von der Lehre der Apostel erzähle, hier Apostelgeschichte 2,42, naja klar, das waren die 12 Augenzeugen und die haben einfach berichtet, was sie mit Jesus erlebt haben und so, die waren ganz nah dran, okay. Also da werden wir dann keine Zweifel haben, dass das irgendwie richtig ist. Aber jetzt sind wir 2000 Jahre später, wir haben lauter verschiedene Kirchen, die sich aufgrund von Lehrmeinungen auseinandergespalten haben und wir haben unsere theologische Meinung, weil wir auch theologische Bildung haben und so weiter und so fort. Und wir empfinden das als vielleicht manchmal wichtig, aber auch als unangenehm, dass Christen sich die Köpfe einschlagen wegen verschiedener Lehrmeinungen. So, und jetzt, ja, wer kann denn von sich behaupten, die reine Lehre zu haben? Das ist doch eine totale Anmaßung, oder? Ja, ich würde zustimmen. Also wenn jemand das von sich sagt und sagt, ich weiß, ich habe die reine Lehre, hört mir zu, würde ich auch ein ganz großes Fragezeichen dran machen, natürlich. Das kann man nicht. Also, und deswegen stellt sich die Frage doch, also stellt sich doch auch bei uns, auch in unserer Gemeindegründung. Ja, wir sagen, Alex sagt das sehr deutlich, ich sage das auch, wir sagen, wir wollen hier auch ganz bewusst diese erste Phase nutzen, um in eine bestimmte Richtung zu prägen, einen bestimmten Stallgeruch sozusagen zu verursachen, dass dann jedem hier anhaftet. Ja, es geht hier darum, dass wir auf einer Linie sind, auf einer Schiene. So, aber ist das da nicht irgendwie total vertrauensselig, zu sagen, ja, ich kann ja nicht einfach alles glauben, was hier gepredigt wird? Schließlich ist der Prediger auch nur ein Mensch, der hat auch nicht immer recht und der irrt auch und der weiß auch nicht alles und so. Und wenn ich jetzt einfach nur vertraue und das einfach alles so aufnehme und verinnerliche, ja, kann es doch sein, dass ich total falsch laufe. Und das begünstigt doch auch noch so Machtmissbrauch und all solche Sachen, wenn Leute einfach nur glauben. Ich glaube, dass das ein extrem wichtiges Thema ist und deswegen wollte ich das auch ansprechen. Die Antwort ist ja. Das kann das alles machen. Wenn ich einfach nur vertrauensselig bin, mich da hinsetze und meinen Verstand ausschalte, ich sage das jetzt mal so, und einfach nur alles glaube, ja, das wäre ganz falsch. Das wäre total falsch. Aber dennoch soll es so sein, dass ich als Gemeindemitglied, dass ich den Lehrenden in der Gemeinde vertraue und dass ich willig aufnehme, was sie lehren. Also wie geht das? Wie lässt sich dieser Konflikt überwinden? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, aber wir erleben das nicht genügend in unseren Gemeinden bisher. Nämlich wir als Hörer in der Gemeinde, wir sollen prüfungsfähig sein. Jeder Hörer soll prüfen. Und zwar anhand der Bibel. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Jeder Hörer soll prüfen, und zwar anhand der Bibel. Man sagt ja, das ist ja logisch. Aber ich möchte euch sagen, wenn du hier sitzt und zuhörst und prüfst, du tust das gerade anhand deines Bauchgefühls. Das ist die Wahrheit. Und das Bauchgefühl, das ist gar nichts Verkehrtes. Das Bauchgefühl ist was ganz Gutes in vielen Situationen, aber es eignet sich nicht für die Prüfung. Es eignet sich nicht, um zu prüfen, ob Lehre richtig ist oder nicht. Dafür ist das Bauchgefühl nicht da. Sondern prüfen können wir nur, ich wiederhole das nochmal, anhand der Bibel. Aber anhand der Bibel kann ich nur prüfen, wenn ich sie kenne. Ich kann nicht anhand der Bibel prüfen, wenn ich nur hier ein Buch aus der Bibel kenne und da einen einzelnen Vers und hier noch einen Abschnitt und dort eine Geschichte und hier noch einen Vers und diesen Gesamtzusammenhang gar nicht verstanden habe, dann bin ich gar nicht prüfungsfähig. Das bin ich nicht. Aber Paulus würde sagen, vermute ich mal ganz stark, wenn er jetzt hier neben mir stehen würde und kurz sprechen dürfte. Ich reiche ihm das Mikrofon. Ich glaube, Paulus würde sagen, das hat was mit Reife zu tun. Das hat was damit zu tun, mit der Frage, ob du geistig erwachsen bist. Und diese Frage, die Paulus mir, nein, nicht geflüstert hat, ich will nicht in die Esoterik ableiten, das ist so ein kleiner Spaß. Also diese Frage möchte ich aber einfach mal so in den Raum stellen auch. Ja, wo stehen wir da? Wir versuchen ganz oft, so einen Abkürzungsweg zu nehmen. Ich will mal noch einen Exkurs vom Exkurs machen, um euch zu erläutern, was ich meine. Prophetie, Geisterunterscheidung, alle möglichen Gaben. Diese Geistesgaben sind spannend, die sind toll, wir brauchen sie, sie sind extrem wichtig. Jede dieser Gaben sollten wir haben in unserer Gemeinde, brauchen wir. Jede Gemeinde braucht jede dieser Gaben. Und sie sollen ausgeübt werden und sie sollen mit Reife und sie sollen mit Vollmacht in der Kraft des Heiligen Geistes sollen sie ausgeübt werden. Aber wer als Prophet, ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, wer als Prophet sicher agieren will, der muss einfach Gottes Stimme sicher hören können. Und der muss für sich selber auch in der Lage sein, die Stimme Gottes, das Wort Gottes von allen anderen Stimmen unterscheiden zu können. Und das kommt nicht, wenn man die Gabe der Prophetie empfangen hat, dass es dann so automatisch auf einen herabfällt oder so, sondern das ist etwas, was man trainieren und üben muss. Und das unterscheiden zu können, das prüfen zu können, kann man auch nur anhand der Bibel. Und ich kenne so viele, ich sage das Hashtag Mut zur Wahrheit, ich spreche mir das auch selber zu, aber auch euch zu, seid mutig, euch dafür aufzumachen, auch wenn sich Sachen vielleicht ein bisschen unangenehm anfühlen an manchen Stellen. So viele Menschen, die prophetisch begabt sind und von denen ich auch glaube, dass sie prophetisch begabt sind, prüfen immer nur anhand ihres Bauchgefühls. Aber dieses Bauchgefühl gehört zu gefallenen Menschen, ist geprägt von der Gesellschaft, sozialisiert vom Elternhaus, von der Gesellschaft, von den Erlebnissen des Lebens und ein klein bisschen von der Bibel. Wir haben kein christlich sozialisiertes Bauchgefühl, das haben wir nicht. Das Bauchgefühl ist nicht 100% erlöst. Versteht ihr das Problem? Und deswegen, wir brauchen die Prüfungsfähigkeit. Und wer die Gabe der Prophetie erhalten hat und wer will, dass sein Dienst sicher ist und verlässlich, damit er andere nicht in die Irre führt und sich auch selber sicher fühlen kann, und wer will, dass sein Dienst mit Vollmacht geht, der muss an der Basis arbeiten. Ja? Der braucht die Prüfungsfähigkeit dessen, was er hört und empfindet. Ja, auch was er empfindet, muss der Prüfung am Wort Gottes unterzogen werden. Und dazu aber muss ich das Wort Gottes auch kennen. Merkt ihr, der Weg ist vielleicht ein bisschen länger. Weil ich muss vielleicht überhaupt erstmal mich aufmachen, mich mit dem Wort Gottes richtig auseinanderzusetzen. Das Gleiche gilt, wenn ich die Gabe der Geisterunterscheidung nehme und so weiter und so fort. Da kann man jede Gabe einsetzen. Da kann man alles Mögliche einsetzen. Und das gilt natürlich für uns als ganze Gemeinde, wenn es darum geht, was alles für Strömungen und Lehrmeinungen und so weiter auf uns einprasseln, die nächste Welle aus der charismatischen oder nicht charismatischen Welt oder irgendwas kommt, ja, und dann hier wird gewackelt und da wird getobt und hier wird gezuckt und was weiß ich was alles, hier werden die Leute rot und dann werden sie grün-gelb gestreift und so. Und man hört das und man denkt so, cool, da ist was los, ist das richtig und so, ne? Und dann steht man da. Und wir müssen dahin kommen, dass wir nicht mit unserem Bauchgefühl beurteilen, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir mit der Bibel beurteilen. Und das geht nur, wenn wir die Bibel richtig kennen. Und deswegen müssen wir uns mit ihr auch wirklich auseinandersetzen. Wenn wir das Wort Gottes sozusagen in- oder auswendig kennen, dass es wirklich in uns lebt, dann wird das anfangen, wird diese Prüfungsfähigkeit in uns aufsteigen. Und dazu möchte ich uns wirklich ermutigen. Es bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen für das eigene geistliche Leben. Lasst uns Gottes Wort wirklich uns erobern und es kennen, in seiner Gesamtheit verstehen, weil das die Basis ist, nicht nur zum Prüfen, sondern auch eigentlich überhaupt für unser geistliches Leben. Und wenn wir dadurch prüfungsfähig werden, dann können wir entspannt in der Gemeinde sitzen und entspannt der Lehre unseres Pastors zuhören und brauchen keine Angst haben, dass unsere Vertrauensseligkeit uns in die Hölle bringt. Und die Gemeinde und die Einzelnen in der Gemeinde genau dazu in die Lage zu versetzen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Lehrer oder der Lehre der Apostel. Das war auch das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat den Jüngern erklärt, wie die gesamte Schrift zu verstehen ist. Das sind Sachen, die überlesen wir gerne, weil wir manchmal nicht so viel damit anfangen können, aber genau die sind total aufschlussreich. Jemand fragt was und dann Jesus setzt an und er erklärt ihnen aus der Schrift, ja, und nahm das Alte Testament, wo da schon die Dinge erklärt waren und so weiter, und er erklärt es ihnen, wie es aus der Schrift zu verstehen ist. Und weil Jesus das gemacht hat, waren die Jünger nachher fähig, aus der Schrift heraus auch selber zu verstehen und zu prüfen. Nachdem der Heilige Geist dann am Pfingsten auf sie gefallen war, war es interessanterweise das Erste, was die Jünger selber gemacht haben. Plötzlich haben sie die Schrift selber verstanden und plötzlich haben sie angefangen, selber aus dieser Schrift zu predigen und aus dieser Schrift heraus das, was gerade geschieht, zu erklären. Also Fazit, ich wiederhole das nochmal, erobere dir das ganze Wort Gottes. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Erobere dir das ganze Wort Gottes und bete um mehr Fülle des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und die kommen wie nachts. Die kommen wie ist es. Also, Fazit dieses ganzen Exkurses. Jesus möchte, dass wir seiner Lehre von Herzen gehorsam werden. Und dass wir dann in dieser Lehre bleiben. Und das korrespondiert ganz stark mit seinen Aussagen vom Gleichnis, vom Weinstock und den Reben. Das hatten wir heute schon beim Abendmahl. Das ist exakt der Punkt. Ja, Jesus sagt, ihr seid schon rein und des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, bleibt in mir. Und meine Worte in euch. Wenn ihr in mir bleibt, wenn meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird geschehen. Und so weiter. Im Wort bleiben, in der Lehre Jesu bleiben, in Jesus bleiben, der selber das lebendige Wort ist, das ist letztlich alles dasselbe. Und ein letzter Punkt, sie verharrten in der Lehre der Apostel, ich will das noch kurz ansprechen, für verharren gibt es auch so ein interessantes griechisches Wort, das kann man übersetzen mit etwas anhaltend und unermüdlich tun, in etwas drin bleiben, an etwas festhalten oder sich fest an etwas anschließen, für etwas dauernd bereitstehen oder sich treu an etwas ergeben. Große Worte. Wir sehen, die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte hatte so eine große Schlagkraft. Ja, die Leute haben sich richtig gefürchtet davor. Warum war das so? Da gibt es ganz viel zu sagen. Das werde ich jetzt alles nicht sagen, aber ich hebe hervor, natürlich war es erstmal die lichterloh brennende Fülle des Heiligen Geistes in ihnen. Und Leute, da liegen, ich finde, Gefühle zwischen uns und denen damals, da liegen 3 Zentimeter. Meilen, da liegen Meilen zwischen. Aber wir können um diese Fülle des Heiligen Geistes beten, lass uns das tun und dann kann es ganz schnell gehen. Aber es gab noch einen anderen Punkt in der frühchristlichen Gemeinde, nämlich diese einheitliche und gemeinsame Fokussierung auf Lehre und Leben von Jesus. Das ist so deutlich in der Apostelgeschichte abzuleiten. Das ist es. Sie haben sich hingegeben daran. Sie haben sich komplett darauf fokussiert. das zu wissen, das zu erkennen und das zu leben und das selber weiterzugeben. Sie haben sich mit Haut und Haaren, mit allen Ressourcen, mit ihrem ganzen Herzen hingegeben an dieses Bild der Lehre und an die Gemeinde. Sie haben es nicht nur als Einzelne, es braucht den Entschluss des Einzelnen, aber sie haben als ganze Gemeinde sich dieser Lehre unterworfen, diesem Ziel und dieser Mission unterworfen. Sie haben sich bewusst einheitlich und gemeinsam fokussiert. Sie ließen sich gemeinsam lehren und das beständig. Sie nahmen das gemeinsam in ihren Herzen auf. Sie wurden dem alle gemeinsam gehorsam. Sie lebten das gemeinsam und sie gaben das gemeinsam weiter. Also gemeinsam funktioniert nur, wenn jeder Einzelne bewusst und freiwillig diese Entscheidung trifft, zu sagen, ich bin Teil dessen. Und es ist natürlich das absolute Gegenkonzept von unserer Zeit heute, ja, von dem Trend unserer Zeit. Wir sind so geprägt von dieser individualistischen Entscheidung. Was will ich jetzt gerade? Was finde ich jetzt gerade richtig? Wie weit möchte ich jetzt gerade gehen? Habe ich jetzt gerade Lust dazu? Und finde ich das jetzt für mich richtig? Für die anderen kann das ja richtig sein? Und so weiter und so fort. Aber das war das, was der Gemeinde Schlagkraft gegeben hat. Dieses bewusste gemeinsame Hineintreten, die gemeinsame Hingabe daran, zusammen mit der Fülle des Heiligen Geistes und dann Dynamit. Jesus und seine Gemeinde, im Neuen Testament war das nicht zu trennen. Heutzutage trennen wir das oft. Ja, ich und Jesus, wir sind schon gut, wir sind ja schon ein starkes Team, und dann können wir ein bisschen mit der Gemeinde und so. Dann haben wir so, fühlen wir uns so wie kleine Mini-Universen, wie kleine Mini-Gemeinden, die zusammen eine große Gemeinde ergeben oder so. Aber das ist nicht das Bild von Gemeinde, das das Neue Testament prägt. Wir streben alle nach Sicherheit, danach uns positionieren zu können, zu wissen, was unsere Identität ist. Die gute Nachricht ist, in Gemeinde kannst du deine Identität wirklich finden und deine Position. Weil wenn du da hineinkommst und dich da ganz hineingibst, und ich da betone das nochmal, ganz hineingibst, dann wirst du in der Gemeinde sehr schnell erfahren, nicht nur wer du bist, sondern wer du auch nicht bist. Und das ist super entlastend. Weil das, was du nicht bist, das ist ein anderer. Und das musst du auch nicht sein. Und weil du merkst, dass du das nicht bist, hilft dir das zu sehen, was du bist. Und so hat Gott uns zusammengesetzt. Jeden von uns anders gemacht in seiner Persönlichkeit. Jeden von uns anders begabt. Und keiner von uns kann das Werk alleine tun. Keiner von uns kann diesen Auftrag, den wir haben, alleine ausführen. Auch nicht zu zweit. Sondern wir können das nur, wenn wir das alle zusammentun. Und jeder ist da drin anders. Aber die Effektivität entsteht aus dem Gemeinsamen. Der Grund, warum wir in der Gemeindegründungsphase so viel Zeit damit verwenden, ja, gemeinsam als Team unterwegs zu sein, ohne schon an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich mache das oft ungeduldig, aber vielleicht auch. Der Grund ist, wir brauchen das. Genau dafür. Die Frage ist, wo stehen wir? Wie weit sind wir eigentlich schon Gemeinde? Ja? Wie weit sind wir wirklich Gemeinde? Weil wir als Einzelne zu einem Teil dessen geworden sind und bereit sind, uns da komplett hinzugeben. An das Bild der Lehre von Jesus, an den Auftrag, der daraus resultiert, den wir aber nur in diesem Gemeinsam umsetzen können. Es geht ja nicht darum, einfach nur zu wissen, was Jesus gelehrt hat. Ja, die Basic zu wissen oder so. Es geht darum, dass wir das als Einzelne im Alltag und in der Gemeinschaft leben und dass wir das lernen, als Gemeinschaft zu leben und zu lernen. Und es dann in jedem, der neu dazukommt, wieder zu reproduzieren. Das nennt man Jüngerschaft. Oder man nennt es auch beständig in der Lehre der Apostel verharren. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com. oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.